Jens Klötzer vom Tourmagazin ist schon immer der Technikexperte dieses Podcasts hier und wir können es uns auch gar nicht anders vorstellen, ehrlicherweise. Das gehört sich so und genauso gehört es sich, jeden Sommer ein oder zwei große Etappenrennen in Frankreich zu veranstalten. Wir nennen sie die Tour de France und es ist auch irgendwie eine schöne kleine Tradition geworden, dass Jens zur Tour fährt, diese aus technischer Sicht beobachtet und uns dann hier im Podcast davon berichtet.
So halten wir das natürlich auch in diesem Jahr und erreichen Jens nach der 11. Etappe der Tour de France von Évreux-les-Bains nach Le Lioran. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
Klingt nach Duolingo für mich, aber ja, gibt auch noch andere Sprachlern-Apps.
Die Tour de France ist also inzwischen im Zentralmassiv angekommen und wird sich weiter in Richtung Pyrenäen bewegen. Schon bewältigt wurde der Start in Italien, die ersten Alpenetappen, ein Einzelzeitfahren und eine Etappe mit ungefähr 30 Kilometer Schotteranteil, wenn ich richtig informiert bin.
Vielleicht sogar ein bisschen mehr, glaube ich, aber ungefähr, ja, kommt schon.
Deswegen
hin.
Dieser
ja.
kleine Nachsatz von mir. Und ich bin ja nicht dort gewesen, aber Jens ist nicht nur dort gewesen, er ist auch noch dort. Wir wollen wissen, was das also alles für die Tourtechnik bedeutet und sagen, hallo Jens.
Ja, hallo, ich grüße euch.
Wo bist denn du gerade?
Irgendwo im Nirgendwo. Ich bin an den südwestlichen Ausläufern des Zentralmassivs. Ich würde mal so grob sagen, zwischen Toulouse und Clermont-Ferrand vielleicht. Auch wenn diese Städte hunderte Kilometer auseinander liegen, aber dazwischen gibt es nichts, was man kennt. Da ungefähr irgendwo bin ich gerade.
Tatsächlich habe ich die beiden Städte schon mal gehört und kann mich jetzt ein bisschen besser orientieren, wo du ungefähr bist. Wir sind ja ein knallhartes journalistisches Medium und deswegen ist die erste Frage an dich natürlich, gibt es das eine große Technikthema in diesem Jahr bei der Tour de France aus deiner Sicht?
Nee, das eine große gibt es nicht. Es gibt wie so oft viele, viele kleine, so Schnipsel, aber so wirklich irgendwas, was Revolutionäres, was jetzt hier an den Start geschoben worden ist oder so, das kann man nicht sagen, dass es das gibt. Nee, würde ich nicht sagen.
Diese Tour, die ist in Italien gestartet, sie endet in Nizza und sie hat eine Etappe mit hohem Gravel-Anteil. Ich habe in der Zwischenzeit nochmal nachgeguckt, ist wirklich ein bisschen über 30 Kilometer, aber nicht
40
viel, lieber
oder
Christian.
Sowas?
Nein, 32, glaube ich.
Ah, 32. Okay.
So, also, beginnt in Italien, endet am Mittelmeer und der Schotter ist auch dabei. Macht das diese Tour spannender als andere Ausgaben?
Ja, das hat sie auf jeden Fall spannender gemacht. Auf jeden Fall war das eine extrem attraktive Etappe fürs Publikum. Also zum Gucken war das extrem attraktiv. Es war eine Riesenspannung da. Es war ja auch noch so, dass Start und Ziel in einem Ort lagen. Das war ja so ein Rundkurs, was auch ungewöhnlich war. Und das hat es extrem attraktiv fürs Publikum gemacht. Ich glaube, die Spannung vorher oder die Anspannung, die vorher da so drüber schwebte, die war schlimmer, als es dann doch am Ende war. Sie hat jetzt das Gesamtklassement nicht wahnsinnig durcheinander gewirbelt. Sie hätte vielleicht das Potenzial dazu gehabt, aber es ist dann doch nicht so ganz viel passiert. Aber trotzdem war das natürlich super. Es waren spektakuläre Bilder, epische Bilder, Staubwolken irgendwie, wo man die Fahrer fast nicht mehr gesehen hat. Und auch mal irgendwie so eine gewisse Würze, ein neuer Anspruch, der da auf die Fahrer zukommt, weil das hat's relativ selten, dass die sich mit sowas auseinandersetzen müssen.
Ich hatte leider eine total doofe Assoziation und musste sofort an Feinstaub denken, aber das ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema. Was man ja auch im Vorfeld gehört hat und auch dann während der Etappe, dass gerade die Techniker der Teams jetzt nicht so die allergrößten Fans waren dieser Schotter-Etappe. Hast du da irgendwelche Anpassungen gesehen extra für diese Etappe?
Erstaunlich wenig, muss man sagen. Natürlich die Reifen. Also die Reifendiskussion, das fing schon Tage vorher an und die hat da das Geschehen bestimmt und darüber haben sich die Mechaniker, die sportlichen Leiter und die Fahrer sicher ewig lang die Köpfe zerbrochen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es waren halt 30 Kilometer Schotter von der Etappe, die, ich weiß nicht, wie viel sie hatte, ich glaube 140 oder sowas, bin nicht mehr ganz sicher. Es ist jedenfalls ein riesiger, großer Asphaltanteil noch dabei und da irgendwie mit Crossreifen auf die Strecke zu gehen, ist dann auch keine gute Idee. Dann hat man auf den meisten Teilstücken dann doch einen riesen Nachteil. Und da muss man so den richtigen Kompromiss finden und so abwägen und die sind so ein bisschen robuster gegangen, ne? So, die Reifen hatten so 30 Millimeter im Schnitt. Manche sind noch 32 gefahren, aber das waren schon Ausnahmen und so ziemlich das Dickste, was so zu sehen war. Der ein oder andere ein bisschen robustere Reifen war auch mal aufgezogen. Aber im Grunde waren es die ganz normalen Rennräder, die Aero-Rennräder. Es waren ja jetzt auch nicht viele Höhenmeter dabei, sodass Aerodynamik trotzdem wichtig war. Und da haben sie eben Reifen reingesteckt, die gerade so reinpassen. Und damit sind sie auf die Strecke gegangen und die allermeisten sind doch auch echt ganz gut damit gefahren. Ja, also das war eine Diskussion, die wirklich alles bestimmt hat. Es ist halt auch, also es war ein fieser Schotter, muss man sagen. Ich habe da so ein paar Stückchen gesehen, was da so rumliegt. Da liegen halt Brocken rum, die sind scharfkantig und das kann halt schnell das ausbedeuten. Aber zumindest die Favoriten sind da ganz gut durchgekommen. Das war es eigentlich an Anpassung, was die da vorgenommen haben, ja.
Dem entnehme ich, dass niemand irgendwie auf ein Gravelbike seines Ausstatters gewechselt ist.
Nein. Okay. Davon war das alles weit entfernt. Wie gesagt, so 2 Millimeter mehr Reifenbreite. Der ein oder andere ist auf Tubeless umgestiegen. So Teams, die sonst irgendwie ganz zarte Baumwollreifen mit Latexschläuchen fahren, haben ein bisschen robusteren Tubeless-Reifen aufgezogen. Andere Favoriten wie der Pogacar, der fährt sonst mit Zeitfahrreifen von Continental. Der hat dann auch irgendwie den Standardreifen genommen, der ein bisschen mehr Pannenschutz bietet. Aber das ist im Grunde, sind das Nuancen. Das war nicht viel. Ja, also der Fokus der Etappe lag doch irgendwie schon noch auf einer guten Straßentauglichkeit und heil durch den Schotter kommen. Das war, glaube ich, so das Wichtigste.
Wir hatten es in diesem Fahrradpodcast vor einer Weile mal von der Poolnudel. Ich vermute, dass zumindest die aber an einigen Rädern zum Einsatz kam, aber du hast sie vielleicht nicht überall gesehen, weil die ist ja drin im Reifen.
Genau, die sieht man nicht. Ich vermute aber, dass sie bei der Mehrzahl, wenn nicht sogar fast allen, zum Einsatz kam. Also ich habe ein paar Teams gefragt und alle, die ich gefragt habe, die haben das bejaht, zumindest am Vorderreifen, dass sie das da eingesetzt haben, damit der Reifen nicht runterspringt, wenn es einen Druckverlust gibt. Das haben sicher viele benutzt, auch wenn es nicht jeder kommuniziert, weil die gibt's nicht von so vielen Herstellern. Und wenn das dann nicht sponsorengetreu ist, dann wird es nicht verraten.
Dann würde ich gerne noch bei dieser Schotter-Etappe bleiben, denn da gab es ja eine Situation, wo dann auch im Nachhinein relativ viele Leute nochmal drüber geredet haben, nämlich diesen Radtausch von Vingegaard auf Tratnik oder andersrum. Er hat der Tratniksrad dann genommen und so. Was ist da passiert? Wie ordnest du das ein?
Also der Vingegaard hat einen Platten, so wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, ich weiß nicht, warum man drüber diskutieren muss. Natürlich hilft er seinem Kapitän und hilft ihm aus, damit er da keine Zeit verliert und gut weiterfahren kann. Die beiden haben die gleiche Rahmengröße. Deswegen ist der Tratnik auch öfter in der Nähe vom Vingegaard zu sehen, einfach als Absicherung. Das ist schon auch Strategie und Taktik, was sie da betreiben. Das ist dann da so ein bisschen Chaos gab, dass der Vingegaard nicht sein Rad oder sein Ersatzrad wiederbekommen hat. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig, woran es gelegen hat. Aber mei, er ist gut durch diese Etappe gekommen auf dem Rad von seinem Teamkollegen. Und ich wüsste nicht, warum man da diskutieren sollte.
Nö, nee, genau. Ich glaube tatsächlich, dass viele Leute überrascht waren, was du jetzt eigentlich ganz gut erklärt hast, dass der Tratnik ja auch die Aufgabe hat, sozusagen in der Nähe von ihm zu fahren. Das hat, ich glaube, Grischa Niermann auch im Nachhinein nochmal erklärt. Das ist halt an dem Tag seine Aufgabe gewesen, in seiner Nähe zu sein, wenn er einen Defekt hat und dann im Zweifel eben dieses Rad auch ihm geben zu können, weil er eben fast identisch, ich glaube, 1 Millimeter Sitzhöhenunterschied oder
ja,
sowas
hieß das irgendwie. Ja, genau. Das so. Ist was man nicht merkt. Also, und die müssen dann als sportlicher Leiter auch abwägen. Sie haben nur 2 Autos im Rennen. Das war dann dort auch sehr zerpflückt. Ja. Es gab viele kleine Gruppen. Mit 2 Autos muss man seine 8 Fahrer irgendwie abdecken. Wenn alle in einem Feld fahren, ist das kein großes Problem. Aber wenn halt schon 3 oder 4 Gruppen sind, dann muss man mit 2 Autos ein bisschen gucken und dann muss man entscheiden, fahre ich jetzt zu dem vor oder kommt er mit dem Rad klar? Und in dem Fall war es wahrscheinlich die Entscheidung, der kann auf dem Rad super fahren. Es ist fast identisch und dann sichern wir lieber hinten die ab, damit da keiner irgendwie ganz aus dem Zeitlimit fällt.
Dann bewegen wir uns mal ein bisschen weg von dieser einen Etappe, über die am Anfang so viel gesprochen wurde und dann gar nicht so viel passiert ist und jetzt auch danach sprechen wir noch ganz viel darüber. Wie sieht's denn mit den Rädern, mit den Setups so für die normalen Etappen aus? Hast du irgendwelche Spezialitäten entdecken können oder ist dir irgendwas aufgefallen?
Ja, natürlich. Ich gucke ja da genau hin. Und so ein paar Sachen sind mir schon aufgefallen. Also was mir zum Beispiel zum einen auffällt, ist so die Entscheidung zwischen, fahre ich ein aerodynamisches, schwereres Fahrrad oder fahre ich ein sehr leichtes, aber nicht so aerodynamisches Fahrrad. Die kippt immer mehr Richtung Aerorad. Und das, also zum einen hängt es damit zusammen, dass wir jetzt noch nicht die ganz großen Bergetappen hatten, bis auf heute vielleicht, da waren es viele Höhenmeter. Aber es sind auch inzwischen viele Teams, die sagen, nee, wir geben uns diesen logistischen Wahnsinn nicht mehr mit für jeden Fahrer irgendwie zwei Radtypen und jedes dann noch als Ersatzrad und dann noch verschiedene Laufräder. Und das ist halt ein Riesenaufwand, irgendwie dann auch jeden Tag diese Autodächer zu bestücken, richtig? Und da sind jetzt einige Teams mehr, die dazu übergegangen sind, wirklich nur noch ein Radmodell auch zur Tour de France mitzunehmen. Heute war so ein Tag, wo man, wenn man Leichtbaurad fahren will, das auch an den Start holt. Aber ich sag mal, 10% vielleicht der Fahrer greifen dann noch dazu. Das sind so ein paar Bergfahrer, die ihr Heil auf so einer Etappe suchen, die dann wirklich auf Sieg fahren. Der eine oder andere Favorit, der Vingegaard, ist heute ein Leichtbaurad gefahren, aber das ist wirklich selten. In der Regel sitzt er auf dem Aerorad. Auch auf der Etappe über den Tourmalet ist er Aerorad gefahren. Und das ist schon auffällig, dass die Entscheidung immer mehr dahin geht und die Teams das wohl doch als die wichtigere Eigenschaft erachten. Beziehungsweise in der Abwägung oder in der Berechnung, da wird ja auch wahnsinnig viel Wissenschaft betrieben, ist es tendenziell die bessere, die schnellere Wahl. Auch weil die Räder leichter werden. Das vor ein paar Jahren war da der Unterschied vielleicht noch ein Kilo. Heute sind es teilweise nur noch 200 Gramm und dann fällt das Pendel doch eher mal Richtung Aerorad, weil es die schnellere Wahl ist. Das ist mir aufgefallen. Bei den Antrieben ist mir auch was Besonderes aufgefallen. Da gab es letztes Jahr noch so, das wurde so ein bisschen als Experiment abgetan, dass das damalige Jumbo-Visma-Team, heute heißt es Visma-Liesebike, also das Team um den Jonas Vingegaard, die sind auf manchen Etappen Einfachantriebe gefahren, also haben den Umwerfer weggelassen, nur ein Kettenblatt montiert und eine weit gespreizte Kassette, meistens auf relativ flachen Etappen. Das sieht man bei der diesjährigen Tour immer öfter. Viele Teams, die mit SRAM fahren, weil die Schaltungen dafür ausgelegt sind, beziehungsweise die Komponenten da sind, da habe ich selbst heute auf dieser Etappe mit 4300 und irgendwas Höhenmetern und teilweise echt steilen Stücken, gab es ein, zwei Fahrer, die ohne Umwerfer gefahren sind. Das ist spannend. Das, ja, spart nicht unwesentlich Gewicht, das sind schon so 200 Gramm ungefähr. Ja, ein bisschen aerodynamischer wird es auch sein. Aber das zeigt so, dass viele damit klarkommen. Es gibt diese Bergkassetten, dass man solche Gänge dann doch auch mitnehmen kann. Die sind zwar weit gespreizt, aber wer da ein bisschen flexibel ist in seiner Trittfrequenz, der versucht es halt und tunt sein Rad damit so ein bisschen.
Da würde mich interessieren an der Stelle, Jens, betrifft das nur Teams, die auf SRAM fahren, oder sind es sogar auch Leute, die Shimano ausgestattet sind, wo es das serienmäßig gar nicht so gibt?
Mit Einschränkungen bei Shimano-Teams nur beim Zeitfahren. Beim Zeitfahren hat man sogar häufig gesehen, Riesenkettenblatt, irgendwie 60 Zähne oder so, kein Umwerfer dran und eine Kettenführung. Da sieht man es auch. Die Shimano-Straßenräder habe ich bisher nur mit Zweifachkettenblatt gesehen. Aber SRAM-Teams sind ja nicht wenige, das sind 4, 5 vielleicht, und da sieht man eigentlich bei jedem Team so den einen oder anderen, die das machen, und auf den flachen Etappen machen sie es fast überwiegend. Da gibt es fast noch nur wenigen, die mit Umwerfer fahren. Das finde ich so eine ganz spannende Entwicklung.
Jetzt hast du gerade das Einzelzeitfahren angesprochen. Ist da noch was anderes bei dir aufgefallen oder gibt es irgendwie Dinge, wo du gedacht hast, kurios? Ich finde, Zeitfahren ist immer so ein bisschen, da gibt es häufig die interessantesten Entwicklungen.
Ja, da gibt es sehr interessante Entwicklungen. Was mir da aufgefallen ist, sind so diese Lenker. Also fast keiner dieser Profis hatte noch den Originallenker von dem Rad da dran, auch wenn er sich irgendwie noch so gut einstellen lässt. Das sind maßgefertigte Sonderanfertigungen, die entweder irgendwie auflaminiert sind aus Carbon auf die Position des Fahrers oder teilweise aus dem 3D-Drucker kommen. So. Und selbst wenn die Lösungen der Anpassungen, die da in den Originalrädern sind, eigentlich gut sind, fahren die inzwischen alle irgendwie so einen Sonderlenker von irgendeiner kleinen Spezialistenfirma, die da die Räder oder die Lenker auf Maß anpasst. Das war bis voriges Jahr war das noch so irgendwie den Favoriten vorbehalten und dem Zeitfahrweltmeister und so Kandidaten, die diese Etappe gewinnen wollten. Aber dieses Jahr fast an jedem Rad zu sehen, fand ich spannend. Und wo ich gerade 3D-Druck gesagt habe, fällt mir ein, dass da auch echt viel zu sehen ist inzwischen. Also die Teams haben da offenbar leichter Zugriff drauf oder die Sponsoren, keine Ahnung. Und da sieht man ganz viele Sachen. Also das geht von Kleinigkeiten von wie einem Startnummernhalter, der da speziell an die Aero-Sattelstütze angepasst ist, der ausgedruckt wird, über eben so Zeitfahrlenker oder Aufsätze vorne für die Hände, dass sich da Schaltknöpfe an ganz verschiedenen Orten positionieren lassen, jeder Fahrer anders und da wird es für jeden einzeln ausgedruckt, bis hin zu aerodynamischen Verkleidungen für Radcomputer, kürzlich erst gesehen bei zwei Teams, also ein Team kam damit an, irgendwie schon am Grand Depart. Und jetzt habe ich vorgestern das zweite Team damit gesehen, habe ich mal gefragt, wo kommt's her? Ja, die haben wir vor 3 Tagen gekriegt, sind gerade ausgedruckt worden. Das wird, glaube ich, immer mehr Raum einnehmen so und den wird da immer mehr einfallen. Im Moment sind es noch so Kleinigkeiten, wie gesagt, so Kettenführungen und so ein Kleinkram halt. Aber wie man es jetzt bei den Liegelenkern an den Zeitfahrrädern schon sieht, das kann auch noch größer werden. Und das gibt's halt aus Titan, das gibt's aus Kunststoff. Irgendwann wird die Technik so weit sein, dass man das sicher auch irgendwie mit Faser verstärkt und Carbon machen kann. Und da kann man gespannt sein, was da noch alles kommen wird, ja.
Finde ich interessant, denn ich kann mich daran erinnern, dass wir vor einer Weile darüber gesprochen haben, dass so diese Sonderlösungen, die man so früher so gefunden hat, dass die eher abgenommen haben. Wahrscheinlich auch dadurch, dass viel mehr Leute irgendwie Kameras haben oder an jedem Telefon sowas dran ist und dass man dann, um den Sponsor zu bedienen, natürlich nicht so viel da Modifikationen hat oder irgendwie einen Reifen mit einem ausgeschwärzten Logo oder sowas. Klingt aber danach, als würde es jetzt wieder durch 3D-Druck vor allem deutlich kreativer werden.
Ja, das ist so eine kleine Renaissance, muss man sagen. Das mit den Sponsoren hat natürlich, also es hat nicht abgenommen, ne? Ich habe ja gerade von diesem Computerhalter gesprochen. Der hat dann einen Sponsorenaufkleber trotzdem vorne drauf, damit das konform ist. Aber das, ja, du sagst schon richtig, das macht kreativ, weil man weniger Aufwand hat, irgendwie eine Idee umzusetzen. Ja, wenn irgendeiner auf eine Idee kommt, das könnte irgendwie minimale Vorteile bringen, ausprobieren, dann lässt sich das sehr schnell umsetzen und dann ist es auch mit irgendeinem Lieferwagen auch in wenigen Tagen dahin gefahren, irgendwo ins Nirgendwo, in die Mitte von Frankreich.
Und wo du von diesen einzelnen angepassten Aufliegern sprichst, ist das ein Komfortthema oder vielleicht nicht Komfort, aber so ein Haltungsthema oder ist das ein Aero-Thema oder ist es eine Kombination?
Ja, beides.
Dass man sagt, wir passen.
Ja. Ja, okay. Ja, das ist so Ergonomie und Komfort und natürlich Aerodynamik auch. Also die Auflageflächen sind dann größer. Früher gab es eben nur diese Armpads, ne, wo man mit den Ellbogen drin gelegen hat und vorne an den Auslegern hat man sich festgehalten und jetzt sind es halt so richtig ausgeformte Schalen, wo die Unterarme drin liegen. Das hat einen Komfortaspekt, das ist natürlich bequemer. Auch die Handhaltung, also wie der Fahrer am liebsten die Hände hält, ob die jetzt angewinkelt sind, der Handrücken oben ist oder an der Seite ist, der hat dann vorne genauso eine Fläche, dass er die genauso dahin positionieren kann, wie er am liebsten fährt und dass der Schaltknopf auch genau unter seinem Daumen liegt. Das ist dann eben millimetergenau ausgedruckt. Und das ist dann auch so eine kleine aerodynamische Verkleidung so ein bisschen, ne? Dass die Arme in so einer Schale sitzen und die Luft so ein bisschen dran vorbeigeleitet. Das versucht man zumindest, dass da gleich irgendwie noch diesen Effekt mitzunehmen. Die Computer können da super drin versteckt werden. Auch da wird dann irgendwie ein Halter gedruckt, der da genau da reinpasst und mit 2 Schräubchen befestigt wird, ohne dass man da irgendwie mit Kabelbindern oder sonst irgendwas basteln muss. Das sieht schon alles jetzt ziemlich professionell aus. Da gab's früher viel mehr improvisierten Kram, ja.
Ja, ich muss sagen, es erinnert mich so ein bisschen an das Fahrrad, mit dem ich zum Einkaufen fahre. 60 Ritze, also 60 Zähne vorne, dann diese ganzen Aero-Sachen und so. Ja. Nee, klingt schon sehr, 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 sehr ausgefallen. Aber was uns tatsächlich auch aufgefallen ist beim Einzelzeitfahren, hat es ja mindestens, also im Fernsehen, einen Kettenabwurf gegeben, den man gesehen hat. Hast du das mitbekommen und weißt du, was da passiert ist?
Ich habe es leider nicht mitbekommen, nee. Weißt du noch, wer es war oder welches Team?
Meine Notiz dazu, die liegt ungefähr 15 Meter von hier entfernt, die habe ich dummerweise nicht mit reingenommen. Kann ich dir gerade nicht sagen. Gut, haben wir uns also gegenseitig erwischt, dass wir hier nicht alles irgendwie wissen. Es gab aber noch was anderes beim Einzelzeitfahren, da wollte ich dich jetzt auch noch fragen. Und zwar Julien Bernard von Lidl Trek, der hat unterwegs, ist er durch so ein Spalier gefahren, offensichtlich von Fans. Dann stand seine Frau mit Kind da noch am Streckenrand, da hat er die geküsst. So, und jetzt haben die dem 200 Franken Strafe aufgebrummt. Was ist da los?
Also ich bekomme so eine Diskussion dann nur am Rande mit und ich habe auch das Einzelzeitfahren nur am Rande mitbekommen, weil ich bin dann natürlich den ganzen Tag dort durch die Boxengasse geschlendert. Man muss dazu sagen, das war ein ziemlich kleiner Ort und die Aufstellfläche für die Teambusse war eine sehr schmale Straße und es stand dann alles so hintereinander und es hat sich ungefähr 3 Kilometer lang gezogen bis raus aus dem Ort auf die Weinfelder und da gab es ziemlich viel zu laufen und da natürlich trotzdem auch den ganzen Tag ziemlich viel zu sehen, deswegen habe ich da fast kein Fernsehen geguckt an dem Tag und ich habe auch die Diskussion um den Bernano am Rande mitbekommen, dass er da angehalten hat, seine Frau an der Strecke geküsst hat. Soweit ich das gehört habe, ging es irgendwie auf die Regel zurück, dass er sich nicht als Sportsmann grob gesagt verhalten hat. Ne? Man soll Vorbild sein und das ist aber eine ziemlich schwammige Regel, weil da steht nicht explizit drin, was man darf und was man nicht darf. Und dann gibt's halt irgendwie eine Jury, eine Kommission, die dann entscheidet, das hätte er nicht machen dürfen. Aber das steht nirgendwo so festgeschrieben. Und da wurde hier im Nachhinein auch im Pressezentrum und was man so über die Social-Media-Kanäle so mitbekommt, viel diskutiert, ob das sein muss, ob das notwendig ist. Der Bernard hat sich auch selber geäußert, er würde Jahre im Voraus diese Strafe weiter bezahlen, um das immer wieder machen zu können oder so ähnlich. Ja, eine Randgeschichte. Ich glaube, da haben sich die Kommissäre nicht mit Ruhm bekleckert. Das ist eigentlich eine nette Geschichte und wenn das hätten sie durchgehen lassen sollen, weil damit machen sie sich eher unsympathisch, ja.
Ja, und da wir hier auch über die Technikthemen sprechen, kann ich sagen, technisch war das alles sauber. Ja. Also ich habe es mir nochmal angeguckt, das war völlig in Ordnung. Ja,
Sportsmänner küssen nicht oder haben keine Frauen, keine Kinder, naja, wer weiß.
Ja, das Verrückte ist halt, auf einer Straßenetappe hätte keiner was gesagt. Also da zählt es ja irgendwie zum gewohnten Bild, wenn da ein französischer Fahrer durch sein Heimatdorf fährt, dann darf der vorne rausfahren irgendwie, dann macht das ganze Feld ein bisschen ruhiger, dann kriegt er 400 Meter Vorsprung, dann darf der anhalten, seine Frau, seine Schwiegermutter und sein Kind küssen und dann geht's in aller Ruhe weiter und da gab es noch nie so eine Strafe.
War das nicht sogar letztes Jahr so die große Verabschiedung von, ich komme jetzt gerade nicht drauf, einem der französischen...
Ja, ich erinnere mich, aber ich komme gerade auch nicht drauf, wer es war. Ja,
genau. Und also nicht Bardet, sondern der andere, der immer so als Favorit galt und es nie so ganz geschafft hat, eben die Tour zu gewinnen. Ich komme jetzt auch gerade nicht auf den Namen, aber da war es definitiv so, dass er dann auch zu seinen Fans und die so umarmt hat und so und war auch ein super Bild, war ein schönes, schönes Bild. Aber genau, ich würde sagen, haben wir abgehakt, das Thema.
Hätte er jetzt auch nicht damit rechnen müssen, dass er dort bestraft wird, ja.
Ja, und wir merken ja, dass genau diese Sachen dann auch hängen bleiben, ja, und ja auch irgendwie der Attraktivität dieses Rennens beitragen. Ich habe in der Zwischenzeit nachgeschaut, es ist mit diesem Kettenabwurf, das war Stefan Küng, ungefähr im Kopf. Ja. Gut, wissen wir nicht, was da passiert ist, wir können ja nicht hinter jedes Geheimnis kommen, aber bei einer Sache, bei einem sehr offenen Geheimnis oder größer als ein Geheimnis, da wirst du uns garantiert was sagen können, Jens. Es sind vor der Tour aerodynamische Vorderreifen vorgestellt worden. Ich vermute, die sind auch im Einsatz und ich will von dir einfach wissen, wie lange hast du darauf gewartet?
Ich habe eigentlich gar nicht drauf gewartet. Wir wussten, dass es aerodynamische und weniger aerodynamische Vorderreifen gibt. Aber die Unterschiede waren gering und das war dann auch irgendwie eher zufällig begründet, ja. Der alte Conti 4000, das wissen wir dann irgendwie aus, zufällig haben wir das in Windkanalmessungen mitbekommen, dass der offenbar ein Profil hatte, das strömungsgünstiger ist, das weniger Turbulenzen macht, als sein Nachfolger. Und da hat aber vorher nie jemand drauf geachtet, also kein Reifeningenieur, und hat sich darüber Gedanken gemacht. Naja, das haben jetzt so im Zuge der Verwissenschaftlichung der Fahrradtechnik, wo viele Firmen in den Windkanal gehen, haben das vielleicht auch andere mitbekommen, dass es solche und solche Reifen gibt und haben sich gedacht, naja, dann probieren wir halt mal einen wirklich aerodynamischen Vorderreifen zu machen und jetzt gibt es einen. Der ist tatsächlich im Einsatz in homöopathischen Dosen, muss man sagen. Also nur ein Team fährt ihn komplett. Nicht mal der Top-Favorit hat ihn. Der Pogacar ist ja eigentlich auch Kontinentalfahrer, von dem kommt der Reifen. Er fährt ihn nicht oder er hat ihn nicht bekommen. Mag auch irgendwie vielleicht eine Vertrags- oder Sponsorengeschichte sein, weil der in Zusammenarbeit mit der Firma Swisside, ein Laufradhersteller und Aerodynamikexperte, mit denen in Kooperation ist er entstanden. Und der Pogacar fährt Konkurrenzlaufräder. Das kann damit zusammenhängen. Also flächendeckend ist er bei dem Team Decathlon AG Désert, die die richtigen Laufräder und die richtigen Reifensponsoren haben und da kommt er zum Einsatz. Ja, bin unentschlossen. Also klar, gut, dass es sowas gibt. Gut, dass es Leute gibt, die sowas weiterentwickeln und schön, wenn es ein Fahrrad schneller macht und keinen schlechten Nebeneffekt hat. Das wissen wir jetzt noch nicht. Also der hat schon auf der Schulter ziemlich tiefe Dellen, muss man sagen. Und ich weiß noch nicht, wie der sich in schnell gefahrenen Kurven mit großer Schräglage fährt. Das Ding ist ja jetzt auch erst ein paar Tage oder wenige Wochen alt. Ich hatte ihn noch nicht in der Hand, geschweige denn auf dem Fahrrad, muss ich ausprobieren. Wenn er keine Nachteile hat, warum nicht? Also, dass er schneller ist, ist erwiesen. Auch wir haben ihn schon im Windkanal gemessen, aber sonst noch keine Versuche damit gemacht, noch nicht ausprobiert, noch nicht gefahren. Deswegen kann ich da noch keine abschließende Meinung dazu abgeben. Ja.
Hast du eben gesagt, ihr habt den schon gemessen im Windkanal?
Ja. Die Gelegenheit hatten wir tatsächlich. Wir haben Prototypen bekommen, der von der Form her schon mal das so hatte, noch nicht die richtige Gummimischung und wohl auch noch nicht so richtig auf Sicherheit geprüft. Deswegen war er noch nicht fahrbar. Aber den Windkanalversuch haben wir gehabt und der Effekt ist da tatsächlich. Er ist nicht ganz so hoch, wie ihn der Hersteller verspricht, aber es gibt ihn.
Kannst du den beziffern? Also einfach in, weiß ich nicht, eine Strecke X und dann wie viele Sekunden pro, also
habe ich nicht im Kopf. Das ist halt für Hobbyfahrer unbedeutend. Das sind so, weiß ich nicht, 2-3 Watt, das ist immerhin messbar.
Also doch nichts für Christians Einkaufsrad mit dem 60-Zehner.
Naja, wenn er den Lenker schon hat, dann sollte er.
Genau, ich habe ja den Lenker schon, ich habe diese Schale und so, genau, da sind die 2 Watt, die könnten schon entscheidend sein. Ja.
Dann sollte er dazu, also.
Gerade wenn mir jemand begegnet im gleichen Leichtungsniveau, dann können diese 2-3 Watt am Ende schon auf dem Weg zum Supermarkt.
Ja. Also schon den Unterschied machen. Es sind so im einstelligen Wattbereich, so 1-3 Watt. Und also das Besondere bei dem Reifen ist ja, dass halt bei Schräganströmung, wenn der Wind von der Seite kommt, dann wirkt es am besten. Und dann können auch mal so 7-8 Watt drin sein, je nach Winkel. Das habe ich so im Hinterkopf. Auf die Kommastelle weiß ich es nicht, aber das ist auch, glaube ich, ziemlich egal, weil es kommt ja dann immer auch auf das Setup an, auf welchem Laufrad ist der aufgezogen, wie ist er dann geformt und so. Da kann es dann immer wieder nochmal Abweichungen geben. Ja, aber dass es einen Effekt gibt und einen, der messbar ist, das ist ja schon mal spannend und der liegt ja schon in einem Bereich, der sich jetzt zum Beispiel zwischen einem mittelhohen Berglaufrad und einem sehr hohen Zeitfahrlaufrad bewegt. Ja, und zwischen den Laufrädern gibt es einen massiven Gewichtsunterschied, bei den Reifen nicht. Also wenn ich mir den gleichen Vorteil im Reifen holen kann, dann ist das natürlich super und dafür ein weniger seitenwindanfälliges Laufrad. Schon ist der Vorteil da.
Jetzt haben wir ganz am Anfang dieser Aufzeichnung auch schon gesagt, dass wir dich jetzt erreichen am Mittwochabend. Wir können auch das Datum sagen. Heute ist sozusagen der 10. Juli. Und wir fragen uns natürlich trotzdem, du hast es beim Zeitfahren, finde ich, ganz gut beschrieben, wie du da die ganze Zeit unterwegs warst und dir die Räder angeguckt hast und so. Aber wie sieht so ein Tourtag für dich aus? Also gehst du da morgens erstmal ins Tour-Village und isst ein Würstchen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das machen wir tatsächlich. Also wir versuchen schon irgendwie relativ früh da zu sein. Das aber nicht, weil wir unbedingt ins Village wollen, sondern weil wir einfach einen guten Parkplatz brauchen und nicht im Stau stehen wollen und dann vielleicht den Start verpassen. Das ist schon ist schon gut, wenn man zeitig da ist. Das kann manchmal hart werden. Wir sind heute um 6 aufgestanden, um 7 losgefahren, weil die sehr lange Etappe heute zeitig losging und wir zwischen Ziel von gestern und Start von heute Morgen doch noch einen längeren Transfer hatten, so dass es heute echt zeitig war. Und dann guckt man auch ein bisschen so, was das für eine Stadt ist, saugt die Stimmung so ein bisschen auf. Das will man, unsere Leser wollen wir das ja auch ein bisschen wissen lassen, wo startet die Tour da eigentlich, fangen da so ein paar Impressionen ein. Und dann haben wir schon auch die Zeit, noch ein bisschen ins Village zu gehen. Das bringt aber auch manchmal ganz, ganz spannende Geschichten. Also da lässt sich schon immer mal irgendwie eine prominente Nase blicken oder so. Oder es präsentiert sich irgendwie jemand, der irgendwas mit Fahrrädern zu tun hat aus der Region. Und auch da kann man ganz nette Geschichten sammeln. Dann dauert es gar nicht mehr lang, dann fährt die Karawane da durch die Strecke und dann kommen die Teams und dann geht die richtige Arbeit los. Ja, dann wird der Fotoapparat gezückt, dann wird alles abgegangen, überall gescannt, ist irgendwas Neues verbaut, ist irgendwas Abweichendes verbaut, was wird überhaupt gefahren, hat irgendjemand eine Sonderlackierung, das Rad gewechselt, gibt es ein neues Produkt, so. Ja, gleichzeitig machen wir Termine aus mit den Teams, wo wir uns gerne abends nochmal im Hotel treffen möchten, weil man oft dort die Räder besser und schöner fotografieren kann und man etwas mehr Ruhe hat. Was wir dieses Jahr gemacht
gibt's
haben...
Gibt es eigentlich guten Kaffee im Village?
Nein, gibt es nicht. Ich verrate jetzt nicht, wer der Hauptsponsor ist oder der Kaffeesponsor ist, der Partner. Es gibt dann halt auch nur diesen, ne, aus so Schnellmaschinen mit so Pads und Rücken und so. Das war schon mal besser, ist aber auch schon 10 Jahre her. Seitdem gibt es einen Kaffeesponsor und dann gibt es halt auch nur diesen. Nee, es gibt keinen guten Kaffee. Es gibt manchmal gutes Essen. Es kommt auf die Region an. Das Essen wird immer so von der Region präsentiert. Und es geht halt aber von irgendwie super leckeren Tartgeschichten. Es kann aber auch Blutwurst geben. Also heute gab's Blutwurst, das ist dann nicht meins.
Aber da muss ich trotzdem auch nochmal nachhaken, auch wenn es jetzt natürlich die Gefahr gibt, dass wir ein bisschen abdriften, während Gerolf sich noch über die Blutwurst freut. Ich habe ja mal so für eine niederländische Zeitung so die Frühjahrsklassiker begleitet und da war es tatsächlich so, morgens im Village und dann zu den Fahrern und auch schon mal gleich sprechen, wen kann man dann danach, nach dem Rennen und so. Und dann ist man aber mittags als niederländischer oder belgischer Reporter oder Reporterin erstmal schön essen gegangen. Ist das bei euch auch so?
Nee, das ist bei uns nicht so. Also wir versuchen uns schon irgendwie morgens mit Müsli so die Energie für den wichtigsten Teil des Tages zu holen. Vielleicht gibt's im Village noch ein bisschen was. Dort kann man noch mal ein bisschen Kraft tanken. Dort gibt's die aktuelle Equipe, die finde ich immer ganz wichtig, die Tageszeitung, die Sporttageszeitung, und noch einen Kaffee trinken. Und dann ist aber eigentlich erstmal vorbei mit Essen, weil wenn wir dann haben wir so eine Stunde, anderthalb Stunden ungefähr, haben wir Zeit, durch die Startaufstellung zu gehen und die ganzen Räder dort abzuarbeiten und die Gespräche zu führen. Und das ist nicht viel Zeit für 21 Teams. Da darf man sich nicht lange aufhalten. Und sobald der Start erfolgt ist und die Fahrer über die Startlinie rollen, rennen wir eigentlich zum Auto und machen sofort los. Es kommt ein bisschen auf die Etappe an, aber die meisten Etappen, die jetzt in der ersten Hälfte der Tour waren, die hatten streng eine Himmelsrichtung, ohne große Schlenker zu machen. Und das bedeutet, dass man mit dem Auto auch relativ weit fahren muss, um ans Ziel zu kommen. Deswegen müssen wir da irgendwie auch so schnell wie möglich weg, fahren dann auch schnurstracks ins Ziel. Im Pressezentrum gibt's dann im Ziel noch eine Verpflegung. Das sind oft einfache Sachen, irgendwie so ein bisschen Baguette, Wurst und Käse und ein Apfel dazu. Aber das muss reichen. Also wenn wir uns da jetzt irgendwie unterwegs noch hinsetzen würden und eine Stunde in einem Restaurant sitzen würden, dann würde was ganz Fatales passieren, nämlich, dass die Karawane vor uns über die Ziellinie fährt. Und die Zugänge für den ganzen Tour de France-Tross in diese Zielorte laufen oft über die Strecke, über die letzten Kilometer. Und nach der Karawane darf man da nicht mehr drauf. Dann ist da dicht, dann ist Sicherheit angesagt, dann fahren da nur noch Polizisten-Motorräder, irgendwie so eine Handvoll ganz wichtige Journalisten vom französischen Fernsehen und sowas, die dürfen da noch drauf, aber wir nicht mehr. Und deswegen müssen wir eigentlich relativ zeitig dort sein, dass wir dort auch noch ein bisschen was einfangen können. Deswegen gehen wir nicht essen. Nee.
Ich habe eine Vermutung, warum das in Belgien und Niederlanden funktioniert. Da ist es ja oft so, dass es so Rundkurse sind. Oder dass man nicht allzu weit, ne, dass sie wieder zurückkommen irgendwie oder so. Und dann kann man natürlich relativ leicht, wenn es nur 30 Kilometer sind oder so, dann schafft man das.
Ja, in es gibt Stunden. Auch solche Tour de France-Etappen. Ja. Und Paris-Roubaix ist auch so, das geht halt so wahnsinnig im Zickzack. Ja, immer irgendwie links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und da legen die Rennfahrer irgendwie die doppelte Strecke zurück, als man mit dem Auto drumherum fährt. Und das ist aber jetzt zumindest bei diesen letzten Etappen bei der Tour de France, mit der Ausnahme dieser Gravel-Etappe in Troyes und dem Zeitfahren, ist es aber schon so, dass man sich immer ein bisschen sputen musste, damit man rechtzeitig da ist. Man muss auch immer mit ein bisschen Stau rechnen. Das gehört dazu. Ja, und dann sind wir am Ziel. Dann haben wir meistens noch, weiß ich nicht, eine halbe bis eine Stunde, die wir im Pressezentrum noch Fernsehen gucken können und dann endlich mal ein bisschen was von dieser Etappe zu sehen. Zwischendrin auf der Fahrt gibt's eigentlich nur so ein paar Live-Ticker-Informationen. Da können wir noch ein bisschen Fernsehen, uns mal den sportlichen Verlauf anschauen und dann ja von dort aus einfach noch ein bisschen arbeiten. Da kann man den Rechner mal aufklappen und ein bisschen was absetzen. Und ja, sobald die im Ziel sind, wir versuchen dann schon, das mitzunehmen. Also die Pressezentren sind in der Regel sehr nah an der Ziellinie, dass wir den Zieleinlauf live schauen können, dass wir das sehen können. Weil wenn man schon mal dort ist, ne, warum sollte ich das dann im Fernsehen gucken? Und dort auch noch die ein oder andere Stimme einzufangen. Technisch gibt's dann da nicht mehr viel zu holen. Das ist ja dann klar, das haben wir alles schon am Start gesehen. Aber den ein oder anderen Fahrer, einen deutschen Fahrer oder so, kann man vielleicht dort nochmal abfangen und irgendwie eine Stimme einholen. Naja, und dann
geht's zu den Hotels.
Ja, wenn's klappt, irgendwie noch einen Termin in einem Teamhotel. Das ist aber knapp, weil es ist ja, also wenn die ins Ziel laufen, ist es so um 5, 5:30. Bevor wir von den Parkplätzen runterkommen, ist es 6:30. Wenn man dann in einem Hotel sind, ist es 7:00. Da sind die schon mitten in ihrer Arbeit. Besser ist, man macht einen Termin, dass die wissen, dass wir kommen. Sonst wollen die eigentlich relativ schnell fertig werden. Aber dann, ja, dann dauert so ein Arbeitstag bis 8:30 oder so. Und dann auf dem Campingplatz, den man irgendwann im Laufe des Tages sich vorher gesucht hat. Das kann auch viel Telefoniererei sein.
Eine Nachfrage noch zu den Hotels. Was macht ihr da?
Hauptsächlich fotografieren. Also es ist einfach so, dass die Räder am Start, es ist oft eng, es ist sehr, sehr voll, viel Trubel, es läuft immer irgendeiner durchs Bild. Und es ist oft oder in der Regel relativ hartes Licht. Es ist gerade Mittagszeit. Und das sieht nicht besonders schön aus. Und in den Hotels hat man eigentlich optimale Bedingungen. Man hat oft sehr große Parkplätze, wo man viel Platz hat, wo man so ein Rad irgendwie schön hinstellen kann. Es gibt Abendlicht, was super ist und was einfach viel, viel, viel besser aussieht. Und man hat Zeit und Ruhe. Ja, es ist nicht, natürlich sind Fans super, aber wenn man sowas machen will, so arbeiten will, dann stören sie halt dann oft. Die Mechaniker und die Arbeiter, die sind halt auch viel weniger aufgeregt. Also wenn man so ein Rad vor einer Etappe anfasst, da gucken sie schon sehr genau hin und manche mögen das eben nicht so gerne. Es könnte ja doch mal umfallen und irgendwas passieren, weiß ich nicht. Und schuld ist dann immer der Mechaniker, klar. Und abends im Teamhotel haben sie dann die Ruhe, das könnten sie dann zur Not noch was richten, wenn irgendwas wäre. Ja. Und deswegen sind das schon wichtige Termine, ja.
Ganz schön praller Tag. Ihr seid zu zweit da. Ihr habt euch auch abgewechselt mit einem anderen Team zu Beginn. Also auch ganz schöner Aufwand deines Arbeitgebers. Nun werden viele Leute die Tour vor allen Dingen als gedrucktes Heft kennen, aber ihr werdet ja jetzt nicht dort wochenlang mitfahren zu zweit und den ganzen Tag und Fotos machen und abends Sonne und hast du nicht gesehen. Also alles, was du jetzt beschrieben hast, um dann irgendwie im nächsten Heft mal ein paar Spezialseiten zu haben. Also wofür macht ihr das und wo kann man das denn alles so nachverfolgen?
Ja, also wir sammeln im Grunde alles, was uns hier so begegnet. Man kann das sehen auf www.tourmagazin.de. Da gibt es neben dem Live-Ticker, der die sportliche Seite des Rennens beschreibt, auch einen Live-Blog. Das ist das, was wir hier machen. Und was wir im Grunde machen, ist, wir suchen Geschichten. Wir suchen kleine Geschichten, wir suchen große Geschichten. Wir berichten alles, was hier innen drin und drumherum so passiert, was vielleicht nicht im Fernsehen kommt oder was wahrscheinlich nicht im Fernsehen kommt, weil es viel zu wenig auffällig ist, aber dann doch irgendwie interessant. Und das war jetzt ist die Hälfte rum, in der ersten Hälfte sehr techniklastig. Wir haben uns viel um die Technik gekümmert. Dazwischen immer wieder so ein bisschen Boulevardzeug, ne? Irgendwie kleine Anekdoten, die die Tour so schreibt und erzählt. Und wird jetzt gegen Ende eher auch sportliche Aspekte haben. Kurzinterviews mit Fahrern, mit sportlichen Leitern, Mechanikern, mit Betreuern und ja, alles, was wir hier so einfangen. Das ist schon interessant, weil wenn man drin ist, sieht man halt viele Sachen. So, die Tour schreibt so viele Geschichten, dass sie im Fernsehen gar nicht alle erzählt werden können. Und das, was untergeht, versuchen wir hier einzufangen und weiterzutragen.
Klingt wirklich sehr, sehr interessant. Gibt's denn, und das ist jetzt natürlich eine ganz, ganz fiese Frage, ich weiß, so eine Lieblingsgeschichte bisher für dich am Rande aus diesem Jahr? Oder eine, die hängen geblieben ist, an die du dich jetzt in dieser Situation erinnerst, wo ich dich so doof frage?
Das ist wirklich eine fiese Frage. Aber ist es schon eine hängen geblieben, so ein bisschen? Ich finde es spannend, dass hier so die Tour, also jeder, der das so ein bisschen kennt oder so ein bisschen weiß, wie das funktioniert, der weiß, dass hier gefühlt 10-mal so viele Autos mitfahren wie Fahrradfahrer. Und es ist ein unfassbarer logistischer Aufwand und eine unfassbare Umweltbeschädigung, muss man sagen. Also es ist krass, was hier an Diesel verbrannt wird. In etlichen LKWs, Autos, weiß ich nicht. Und ganz spannend und was mal bei mir so hängen geblieben ist, ist, dass es so die ersten zaghaften Versuche gibt, hier so Elektroautos einzusetzen. Und witzig ist halt, dass die Teams da oder dass manche Teams da Vorreiter sind. Und die Tour de France, die sich ja auch die Nachhaltigkeit irgendwie groß auf die Fahnen schreibt und da ganz viele Zahlen veröffentlicht und irgendwie das so vor sich herträgt, die haben auch ein Elektroauto und der Christian Prudhomme fährt auch Elektroauto, aber nicht oft, muss man sagen. Also irgendwie dann doch wirklich nur auf den einfachen Etappen, die nicht so lang und nicht so viel Berge haben und wo es ja nicht schief gehen kann. Und so bei so Etappen wie heute, die mit 211 Kilometern und 4000 Höhenmeter, sitzt er dann doch wieder in einem Diesel Superb. Aber dann wird es halt nicht öffentlich gemacht. Das Elektroauto steht irgendwie immer so im Vordergrund. Aber die Wahrheit sieht das anders aus. Aber die Teams zeigen halt, also es gibt 3 Teams, die hier in den Rennen ausschließlich Elektroautos einsetzen. Die können natürlich nicht nur elektrisch fahren, der Bus und die Mechaniker-LKWs und die VW-Busse und alles, was für den Transport zuständig ist. Da wird trotzdem ein Haufen Diesel verbrannt. Aber immerhin zeigen sie, dass es geht. Ja, das finde ich schon ganz interessant, ja.
Ja, und wenn ich an die Tour de France denke und an meine Begegnungen tatsächlich mit diesem Koloss, dann denke ich auch immer an die Werbekarawane und die vielen Plastikteile, die da rausgeworfen werden auf die Straße und so. Ne? Also das ist ja jetzt auch nicht besonders nachhaltig.
Nee, das ist, wobei auch da hat sich ein bisschen was verändert. Also es ist nicht mehr so viel Plastik, habe ich die Beobachtung gemacht. Es gibt Schlüsselanhänger aus Aluminium, es gibt Dinge, die man gleich aufessen kann.
Na gut, wir werfen stattdessen Metall in die Landschaft. Sehr gut.
Ja. Na gut, das meiste wird ja wirklich aufgehoben.
Und die gucken halt schon, wo sie es hinwerfen. Ne? Da bleibt eigentlich, ja, da bleibt eigentlich nichts auf der Strecke liegen, es wird alles eingesammelt. Ja. Und das ist eigentlich schon so ganz okay. Mir fällt aber noch eine Geschichte ein, die wirklich hängen geblieben ist, die jetzt aber auch wirklich im Fernsehen breitgetreten worden ist. Aber der Mark Cavendish hat natürlich eine historische Geschichte geschrieben mit seinem 35. Etappensieg und dass es auch so früh passiert ist. Und das Lustige ist, das merkt man halt irgendwie jeden Tag so. Dieses Team, dieses Astana-Team, die haben ihr Ziel der Tour erreicht irgendwie in der ersten Woche. Die fahren halt nur noch mit. Der Cavendish, der grinst den ganzen Tag irgendwie und dem kann irgendwie überhaupt nichts mehr anhaben. Die haben null Anspannung mehr. Die sind, glaube ich, hier nur noch am Feiern. So. Und das sieht man irgendwie jeden Tag aufs Neue und kriegt man irgendwie jeden Tag mit. Ich glaube, die haben keine sportlichen Ziele mehr. Die feiern hier nur noch die Tour ab. Und das halt, da das so früh war, fast 3 Wochen lang, das ist echt witzig anzugucken. Sie haben sich jetzt Jubiläumsflaschen schicken lassen von Elite, so Trinkflaschen, ne, wo eine große 35 drauf ist. Ja, wenn sie es dürften, würden sie wahrscheinlich den ganzen Tag mit einem Champagnerglas in der Hand rumfahren. Das ist schon.
Ja, das dürfen sie ja dann am letzten Sonntag.
Genau. Also im wahrsten Sinne des Wortes eine Abschiedstour.
Genau. Also das ist wirklich 35. Eine sehr, sehr schöne Geschichte, die an dem Tag natürlich die Medien bestimmt hat, aber das wirkt hier nach. Das bleibt hängen, auf jeden Fall.
Apropos Abschiedstour, wann machst denn du deine Abschiedstour bei der Tour dieses Jahr? Also bist du bis zum Ende dabei oder wirst du nochmal abgelöst?
Nee, ich werde nochmal abgelöst. Ich bin nicht bis zum Ende dabei, einen Großteil, insgesamt 2 Wochen. Und werde am ersten Ruhetag am zweiten Ruhetag natürlich, werde ich die Heimreise antreten. Und dann wird mein Kollege Julian Schulz nochmal kommen, der den Grand Départ in Italien mit beobachtet hat und wird bis ins Ziel nach Nizza mitfahren. Ja, ich bin nicht ganz böse drüber, weil es nicht nach Paris geht. Wenn es nach Paris gegangen wäre, würde ich mich ärgern, weil da will man doch schon irgendwie immer mal hin. Wahrscheinlich wird es an Tag der Abreise dann doch so sein, dass ich gerne noch geblieben wäre. Aber andererseits wartet auch die Familie und die möchte ich auch gern wiedersehen.
Überfällt dich da wirklich, also das klingt jetzt nach Erfahrungswert, dass sich da so eine kleine Melancholie überfällt, wenn du die Tour verlassen musst?
Ich würde sie gar nicht, nee, sie ist nicht klein, das ist natürlich riesig. Also das ist schon ein krasses Gefühl. Also man ist halt in so einem Tunnel drin, aus dem man eigentlich nicht mehr raus möchte. man ist so in so einer totalen Parallelwelt. Ist natürlich total anstrengend, klar. Und es ist so Frankreich im Schnelldurchlauf, irgendwie jeden Tag woanders. Aber das ist dermaßen spannend, weil man so das ist ja so ein täglich grüßtes Murmeltierablauf, ne? Es sind immer die gleichen Zeiten, es passiert immer das Gleiche, es sind überall die gleichen Aufbauten, die gleichen Schilder, die gleichen Menschen, die gleiche Musik, die gleichen Werbegeschenke. Es sieht eigentlich überall gleich aus, aber es findet jeden Tag an einem anderen Ort statt, die sich halt auch völlig unterscheiden. Du bist den einen Tag in der Großstadt in irgendeiner Tiefebene und am nächsten Tag auf irgendeinem Hochgebirgspass oder so und dann in irgendeinem Minidorf in so einer hügeligen Landschaft und so zieht es halt hier so durchs Land und dadurch wird das auch nie langweilig. Und das sportliche Geschehen macht es ja auch nicht, dass es irgendwie langweilig wird. Und ja, irgendwie ist man, wenn man dann so eine Weile dabei ist, so, ich sag mal so ab dem 5., 6. Tag, so, hat man so ein Zugehörigkeitsgefühl, ja, dann ist man so Einwohner dieser Stadt, man kennt viele Leute, man begrüßt sich, sagt guten Tag und dann, ja, möchte man da eigentlich nicht mehr ausziehen. Aber irgendwann muss ja das normale Leben auch wieder weitergehen.
Jens, welches war deine erste Tour?
Meine erste Tour? Jahr? Meine erste Tour de France war 2008. Damals noch nicht lang, ich glaube nur 5 oder 6 Tage am Anfang. Und das war natürlich total aufregend, aber schon damals hat mich sofort das Fieber gepackt und ich habe mich jedes Jahr beworben, wieder hinzufahren. Es hat auch fast jedes Jahr geklappt, außer in dem Corona-Jahr, wo es aber auch wirklich nicht viel Sinn gemacht hat. Ja.
Das ist ein Kompliment, glaube ich. Zum einen für die Tour, dass sie das schafft, dich auch nach 16 Jahren so in ihren Bann zu ziehen, dass du tatsächlich sagst, es wird nie langweilig, also wirklich nie. Und es ist bestimmt auch irgendwie ein Kompliment für dich, weil du bist ja motiviert bis in die Haarspitzen, so wie du davon erzählst. Ja. In einem Tunnel, den du nicht verlassen möchtest und nur deine Familie schafft es, dich da rauszuziehen. Klingt super. Wir wünschen dir, dass es dir weiter Spaß macht und dass es morgen keine Blutwurst gibt.
Ja, das würde mich auch freuen. Dankeschön.
Ich habe auch noch eine kleine gute Nachricht für dich. Ich war schon auf der Champs-Élysées dieses Jahr für dich und habe geguckt, da ist alles noch so wie früher. Musst dir keine Sorgen machen.
Okay, ja gut. Haben sie keine Schilder aufgebaut, ja.
Und siehst du dann sehr wahrscheinlich im nächsten Jahr. Mach's gut, viel Spaß noch und vielen Dank, dass du uns hier so ausführlich mitgenommen hast.
Sehr gerne. Vielen Dank für euren Anruf. Bis zum nächsten Mal.